Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Deutschland hat ein Problem mit rechtsextremer Gewalt, rechtsextremem Terror. Das hätte seit dem Aufliegen des NSU bekannt sein können. Trotzdem hat sich seitdem wenig getan. Erst in diesem Jahr scheint der Tod von Walter Lübcke die Politik so weit gebracht zu haben, das zu erkennen. So weit, dass jetzt der Verfassungsschutz sich des Kampfes gegen Rechtsextremisten stärker annehmen soll. Dabei haben eben die bestehenden Behörden im Fall des NSU eklatante Defizite offenbart. Das zeigt jetzt auch im Abschluss Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen, über den wir gleich berichten. Wir schauen außerdem nach Sachsen, wo der Prozess gegen die rechtsextreme Gruppe begonnen hat, die sich Revolution Chemnitz taufte. Auch darüber berichten wir. Wir nehmen die Anhörung der EU-Kommissionskandidatinnen und Kandidaten unter die Lupe und schauen am Tag nach der Wahl nach Österreich. Zunächst blicken wir aber nach Braunschweig, wo heute eine Premiere stattfand. Der erste Prozess im Rahmen einer Musterfeststellungsklage. Eine Möglichkeit, die Politik erst aufgrund des Dieselskandals bei Volkswagen überhaupt auf den Weg gebracht hatte. Und nun wird der erste Prozess gegen Volkswagen geführt. Unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Bode berichtet.
Das Mammutverfahren spielt sich vor halbleeren Bänken ab. Vorn die Phalanx der Anwälte mit den Prozessakten, die sich meterlang in Ordnern auf den Pulten stapeln. Hinten die Journalisten und einige wenige Zuschauer. Uwe Reinicke ist eigens aus dem Harz angereist, um den Auftakt der mündlichen Verhandlung im Kongresssaal der Stadthalle Braunschweig mit eigenen Augen zu verfolgen.
Ich bin an dieser Musterklage gegen VW beteiligt, weil ich auch diesen Motor, einen Golf gekauft habe mit diesem Motor. Und von daher bin ich daran interessiert, dass der VW sich auch rechtfertigen muss.
Sagt Reinicke. Auch die Richter und Anwälte in ihren Roben betreten Neuland. Mit dem neuartigen Instrument der Musterfeststellungsklage will die Bundesregierung die Überlastung der Gerichte durch massenhafte, gleichartige Klagen vermeiden. Aber auch die Position der Verbraucher stärken.
Natürlich ist es ein besonderer Tag fürs Oberlandesgericht, weil diese Musterfeststellungsklage natürlich eine andere Dimension hat als herkömmliche, klassische Zivilklagen.
Erläutert Gerichtssprecherin Andrea Tietze. Das Oberlandesgericht Braunschweig ist zuständig für den Konzernsitz der Volkswagen AG. Aber der Gerichtssitz wird beim Ausgang des Verfahrens keine Rolle spielen, betont Tietze.
Ich kann nur sagen, auch die Braunschweiger Richter sind unabhängig.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen klagt zusammen mit dem ADAC stellvertretend für das Kollektiv der Geschädigten. Angeschlossen haben sich mehr als 440.000 Autobesitzer. Sie werfen VW vor, im Dieselskandal durch Abgasmanipulationen vorsätzlich geschädigt und betrogen zu haben. Erreicht werden soll ein grundsätzliches Recht auf Schadensersatz.
Die Verbraucherschützer haben über 10 Jahre für eine Sammelklage in Deutschland geworben. Und das Instrument der Musterfeststellungsklage ist auf jeden Fall ein Meilenstein, weil es erstmalig dieses einführt. Allerdings hat das Gesetz eine Reihe von Lücken und Webfehlern. Wir können zum Beispiel nur feststellen lassen, ob Volkswagen betrogen hat. Aber wir können noch keine konkrete Entschädigungssumme durchsetzen. Und das wäre natürlich eine Verbesserungsmöglichkeit des Gesetzes.
Dämpft Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, die Erwartungen. Um Euro und Cent geht es bei der Musterfeststellungsklage erstmal nicht. Die Richter am Oberlandesgericht müssen erstmal grundsätzlich herausfinden, ob VW seine Kunden überhaupt entschädigen muss. In einem ersten Hinweis lässt der Vorsitzende Richter durchblicken, dass Schadensersatz aufgrund einer vertraglichen Haftung nicht in Betracht komme, erläutert die Gerichtssprecherin.
Vor dem Hintergrund auch, dass die Käufer, also die Verbraucher, nicht bei VW selbst, sondern beim Händler gekauft haben. Ernsthaft in Betracht ziehen werde er aber die gesetzlichen Schadensersatzansprüche etwa aus vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.
Damit ist das Gericht ja voll auf der Linie der Gerichte, die eben pro Kläger bisher geurteilt haben oder entsprechende Hinweisbeschlüsse pro Kläger gemacht haben. Und das Oberlandesgericht Braunschweig hat zu unserer großen Überraschung heute jedenfalls deutlich gemacht, dass es ernsthaft darüber nachdenkt, sich diese Auffassung anzuschließen.
Freut sich Klägeranwalt Rogert über den ersten Teilerfolg aus seiner Sicht. Zwar musste VW allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Autos diverser Konzernmarken für ein zwingendes Software-Update zurückrufen. Die Fahrzeuge seien aber zu jeder Zeit sicher und für die Nutzung im Straßenverkehr zugelassen gewesen, sagt VW-Anwältin Martina de Lind van Weingarten.
Noch heute fahren die Kunden 100.000-fach mit den Fahrzeugen. Wir sind daher der Ansicht, dass es keinen Schaden gibt und erst recht keinen Anlass für eine Klage. Wir gehen davon aus, dass das Oberlandesgericht Braunschweig und der Bundesgerichtshof diese Ansicht teilen werden.
Selbst bei einem positiven Ausgang aus Sicht der Verbraucherschützer müsste jede Klägerin und jeder Kläger den individuellen Schadensersatzanspruch anschließend noch in einem vereinfachten Verfahren selbst einklagen. Recht haben und Recht bekommen, das kann sich bei der Musterfeststellungsklage in die Länge ziehen.
Auftakt der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen, Alexander Budde berichtete. 8 Männern wird seit heute vor dem Oberlandesgericht in Dresden der Prozess gemacht. Sie sind angeklagt wegen der Gründung und Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Vereinigung. In Chats hatten sie geprahlt, sich verabredet, gemeinsam auf die Jagd zu gehen, Andersdenkende auszurotten. Die Anklage spricht auch von konkreten Anschlagsplänen. Bastian Brandau berichtet vom Prozessauftakt.
Sie hätten Andersdenkende und Ausländer, Zitat, ausrotten und dazu Jagd machen wollen, ließ die Anklage des Generalbundesanwalts aus Chatprotokollen der 8 mutmaßlichen Rechtsterroristen. Deutlich äußerte sich die Gruppe zudem gegen die Bundesregierung und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Vertreter des Generalbundesanwalts, Kai Lohse.
Diese terroristische Vereinigung hat sich nach unserer Ansicht im Zuge und auf der Folie der Ausschreitungen in Chemnitz Ende August, Anfang September 2018 gegründet. Was waren die Ziele dieser Vereinigung? Es waren zum einen Angriffe auf Ausländer, auf Deutsche mit Migrationshintergrund, auf politisch Andersdenkende, aber eben auch eine besondere Eskalationsstufe, in dem eben diese Vereinigung auch darauf abzielte, einen Systemwechsel und dies mit Gewalt herbeizuführen.
Die Männer sollen versucht haben, sich halbautomatische Waffen zu besorgen für eine geplante Aktion am 3. Oktober 2018 in Berlin. 2 Wochen zuvor sollen 5 der Angeklagten eine Art Probelauf dafür durchgeführt haben, für den sie außerdem wegen schweren Landfriedensbruchs angeklagt sind. Gemeinsam mit anderen Rechtsextremen bedrängten sie in einem Chemnitzer Park Menschen, griffen unter anderem einen Iraner an, der durch eine Flasche verletzt wurde. Er tritt im Prozess als Nebenkläger auf. Seine Anwältin Christine Pitschiak.
Ich erwarte mir von diesem Prozess eigentlich das, was man auch hier schon bei der Gruppe Freital erlebt hat. Also neben einer strafrechtlichen Bewertung der Taten, dass es zumindest ein Stück weit eine Aufarbeitung gibt dessen, was da 2018 auch in Chemnitz passiert ist. Nicht nur in Bezug auf die angeklagten Taten, sondern auch darauf hin, wie die Stimmung in dieser Stadt war, als verschiedene rechte Gruppierungen da den Schulterschluss geübt haben und sich die Angeklagten dann offensichtlich in die Situation versetzt gesehen haben, ihr Ziel herannahen zu sehen, nämlich hier eine offene und freie Gesellschaft angreifen zu können.
Alle 8 Männer sind seit Jahren in der Neonazi-Skinhead- oder Hooligan-Szene rund um Chemnitz vernetzt, einige vielfach auch wegen einschlägiger rechter Straftaten verurteilt. Zu den Vorwürfen schweigen sie heute vor Gericht. Ein Verteidiger versucht vergeblich, die Öffentlichkeit vom Prozess mit Verweis auf das Alter seines 21-jährigen Mandanten auszuschließen. Ein anderer äußert Zweifel, ob die Mitgliedschaft in einer Chatgruppe über 4 Tage bis zur Festnahme für den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung reiche. Ein anderer spricht von einem politischen Prozess, was sowohl der Vorsitzende Richter als auch der Vertreter des GBA zurückweisen. Für den Prozess sind bis Ende April Termine angesetzt. Das Strafmaß für Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung beträgt 1 bis 10 Jahre.
Bastian Brandau über den Prozessauftakt gegen die sogenannte Revolution Chemnitz-Gruppe in Dresden. Die Gruppe fiel auf, bevor sie tätig werden konnte. Auf diese Weise konnte Unheil vermieden werden. Das wäre auch beim selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund möglich gewesen, dem NSU, der gemeinhin als Trio bezeichnet wird, was aber viele kundige BeobachterInnen bezweifeln. Wie die Taten des NSU hätten verhindert werden können, beziehungsweise wie Fehler der Behörden sie möglich machten, damit hat sich in Thüringen ein Untersuchungsverfahren auseinandergesetzt, der heute seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Wolfgang Henschel berichtet.
Angetreten war der Ausschuss mit dem Anspruch, die Vorgänge um den NSU und dessen Serie von 10 Morden aufzuklären. Diesem Anspruch sei man nicht gerecht geworden, sagt der Ausschussvorsitzende Dorothea Marx von der SPD. So gesehen sei auch der Begriff des Scheiterns angemessen.
Wir konnten nicht alles aufarbeiten, was wir aufarbeiten wollten. Und das ist in dieser Legislaturperiode eben speziell die Rolle auch von VPs, also von männlichen Quellen der Polizei, gewesen. Und das tut weh.
Gerade diese VPs, Vertrauenspersonen der Polizei, Polizei, also Spitzel, waren für den Ausschuss von besonderem Interesse. Es sollte geklärt werden, ob diese Spitzel im Bereich organisierte Kriminalität Informationen über das NSU-Trio hatten, etwa darüber, woher der NSU seine Waffen hatte. Aber das Thüringer Innenministerium weigerte sich, entsprechende Akten herauszugeben.
Wir bedauern das nach wie vor und ich halte das persönlich auch für falsch und eigentlich unvertretbar.
Das Innenministerium konnte sich hier auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2017 berufen, wonach bei sensiblen Daten das Schutzinteresse des Staates höher wiegt als das Interesse der Aufklärung. Außerdem erhielten laut Marx nicht alle Zeugen, also Mitarbeiter der Thüringer Sicherheitsbehörden, die Genehmigung in vollem Umfang auszusagen. In dem 2200 Seiten starken Bericht kommt der Ausschuss auch zu dem Schluss, dass die Thüringer Polizei und der Thüringer Verfassungsschutz Ende der 1990er Jahre bei den Ermittlungen gegen den NSU Fehler begingen und dass,
wenn alle den Sicherheitsbehörden nicht nur in Thüringen bereits 1998 und 1999 vorliegenden Informationen zum untergetauchten Kerntrio richtig ausgewertet, analysiert und bei der Zielfahndung zusammengefasst worden wären, die rassistische Mordserie des nationalsozialistischen Untergrund durch Auffinden von Böhnhardt, Mundlos und Schäpe hätte verhindert werden können,
sagt Ausschussmitglied Katharina König-Preuß von der Linken. Nach Einschätzung des Ausschusses hat das NSU-Trio zudem bei seiner Flucht und während der Phase des Untertauchens Unterstützung von einem Netzwerk erhalten. Personelle Verknüpfungen gab es demnach unter anderem mit der inzwischen verbotenen Organisation Blood and Honor. Und nach Ansicht der Ausschussmitglieder ist auch der dem NSU angelastete Mord an der Baden-Württemberger Polizistin Michelle Kiesewetter kein Zufall. Laut Marx geht aus den Unterlagen hervor, dass die aus Thüringen stammende Kiesewetter
in sehr vielen Deliktsbereichen eingesetzt war, wo es Berührungspunkte und auch personelle Überschneidungen zu rechtsextremen Straftätern gegeben hat. Und da lässt sich durchaus ein mögliches Motiv ableiten, dass man sie da auf den Schirm bekommen hat.
Die Akten des Untersuchungsausschusses werden jetzt in einem Archiv eingelagert. Die Unterlagen sollen für weitere Ermittlungen und Aufklärungsarbeiten, etwa von Journalisten, zur Verfügung stehen.
Zwei sind bereits raus. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments hat zwei Kandidatinnen für die EU-Kommission aussortiert. Sie werden gar nicht erst in die Befragung gelassen. Es trifft Personen aus Rumänien und Ungarn. Letzteres hat bereits einen neuen Vertreter ins Rennen geschickt. Heute haben die parlamentarischen Befragungen des designierten Kommissionsteams begonnen. Am 23. Oktober soll dann über das Gesamtpaket abgestimmt werden. Bettina Klein berichtet.
Die ersten Reaktionen aus Ungarn waren harsch, doch nun könnte es doch recht schnell gehen. Ursula von der Leyen will die beiden vom Rechtsausschuss abgelehnten Kandidaten aus Ungarn und Rumänien durch die Regierungen austauschen lassen. Der abgelehnte ungarische Kommissarsanwärter László Trajani ließ heute Mittag noch an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Die offenkundige Ungerechtigkeit, der Mangel an Transparenz, die klare und vorsätzliche Verletzung der Regeln und Verfahren und der fehlende Respekt für Grundprinzipien der Demokratie erinnern mich an eine Zeit, von der ich geglaubt habe, sie sei vorüber. Zitat Ende. Trajani sprach von einer Sammlung von Lügen und deutete an, vor Gericht ziehen zu wollen. Welches Gericht das sein sollte, ließ Trajani offen. Er wie auch die rumänische Kandidatin Rovana Plumb wurden heute zum zweiten Mal binnen weniger Tage vom Rechtsausschuss wegen möglicher Interessenskonflikte für die regulären Anhörungen abgelehnt, die heute in Brüssel begonnen haben. Diese vorgeschaltete Prüfung der Erklärung über finanzielle Interessen durch den Rechtsausschuss ist neu und findet zum ersten Mal Anwendung. Daher ist auch diese Entscheidung ohne Beispiel. Parlamentspräsident Sassoli sollte nun in einem Brief die designierte Kommissionspräsidentin bitten, den weiteren Weg darzustellen. Ursula von der Leyen's Sprecher deutete unterdessen an, dass die designierte Kommissionspräsidentin in Budapest und Bukarest um zwei neue Kandidaten bitten wird, sobald der Brief des Parlamentspräsidenten da sei. Gespräche dazu habe es bereits gegeben. Rovana Plumb und László Trajani gehörten zu den umstrittensten Kandidaten unter den designierten Kommissaren. Mögliche Interessenskonflikte sehen die Abgeordneten bei der Rumänin in Krediten, die sie zunächst nicht angegeben hatte. Dem Ungarn wurde seine Tätigkeit in einer Rechtsanwaltsfirma vorgeworfen, im Zusammenhang mit seinem Amt als Justizminister. Es geht dabei offenbar auch um eine mögliche Nähe zu Russland. Die ungarische Vertretung in Brüssel veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt, das einzige Verbrechen von László Trajani sei es gewesen, Ungarn vor Migration geschützt zu haben. Die Pro-Einwanderungsparteien, so wörtlich, könnten nicht tolerieren, dass jemand der Kommission angehört, der die ungarische Grenze für Immigranten geschlossen habe. Doch Ungarn scheint nun schneller einzulenken, als die martialischen Töne zunächst den Eindruck erweckten. Die eigentlichen Anhörungen haben heute Nachmittag mit dem Slowaken Maroš Šefčovič begonnen. einer der Vizepräsidenten, der unter anderem für die Beziehungen mit dem Parlament zuständig sein soll. Am Abend dann der Ire Philip Hogan, künftig für das Handelsressort vorgesehen, und die Bulgarin Maria Gabriel, deren Ressortbezeichnung Innovation und Jugend Fragen ausgelöst hatte, da sie auch für Kultur und Forschung zuständig sein soll, ohne dass dies im Namen auftaucht.
Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Über die Anhörungen der Kommissionskandidatinnen und Kandidaten habe ich vor dieser Sendung mit Joachim Fritz van Name gesprochen, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Und ich wollte von ihm wissen, ob wir gerade das neue Selbstbewusstsein des Europäischen Parlaments erleben.
Ach, neu ist das mit dem gewachsenen Selbstbewusstsein mittlerweile nicht mehr. Wir haben das bei den letzten Nominierungen der Kommissare, also vor 5 Jahren, vor 10 Jahren auch schon erlebt. Im Grunde genommen war die Urszene, das Erweckungserlebnis in Zeiten eines italienischen Premierministers Berlusconi, sein Versuch, einen sehr kultivierten Universitätsprofessor Rocco Buttiglione als Kommissar für Kultur zu nominieren, der dann dummerweise mitten in der Anhörung auf einmal zu erkennen gab, dass er von Homosexuellen gar nichts, von Frauenrechten auch nicht besonders viel hielt. Und das war der erste spektakuläre Fall. Also das datiert nun schon etliche Jahre zurück. Wir haben jedes Mal immer wieder Kandidaten gehabt, die in den Anhörungen oder kurz vor den Anhörungen gescheitert sind, die Hürde gerissen haben, weil sie aus irgendeinem Grund, das kann in ihrer Vita gelegen haben, es kann aber sehr häufig auch in ihrer fachlichen Eignung gelegt haben, die Parlamentarier nicht überzeugt haben. Dieses Parlament ist, was das angeht, sehr selbstbewusst, hat sich diese Rechte ja auch erkämpfen müssen. Die waren ja nicht irgendwo von vornherein gegeben und wendet sie fast schon in einem amerikanischen Hearing-Stil mittlerweile mit großem Erfolg an. Ich bin da manchmal sogar schon fast ein bisschen bewegt zu sagen, na, seid mal vorsichtig, bleibt wirklich bei dem, was euch da vorgegeben ist. Ihr sollt eigentlich nicht beurteilen, ob euch die Nase passt oder das politische Denken passt, sondern ihr sollt beurteilen, haben diese Kandidaten eventuell einen Loyalitätskonflikt zu erwarten, weil sie vorher beruflich anders gebunden waren, oder sind sie fachlich nicht geeignet? Das sind im Grunde genommen die Fragen, die Parlamentarier im Hearing beantworten müssen.
Aber genau das sind ja die Fragen, die jetzt auch in den 2 konkreten Fällen von den Parlamentariern eben negativ beschieden wurden, wo tatsächlich konkrete Interessenkonflikte befürchtet wurden. Ist das aus Ihrer Sicht also in den beiden Fällen kein plausibles Argument?
Doch, nein. Ich finde, in beiden Fällen ist das sauber argumentiert. Wir werden ja noch mehr Anhörungen erleben. Wir haben heute den ersten Tag hinter uns gebracht. Und von den 26 stehen ja schon noch ein paar mit Fragezeichen zu Buche. Also es sind ja nicht nur die Rumänin und der Ungar gewesen, die da, wie soll ich mal sagen, bei den Buchmachern im Vorfeld schon, also sprich bei den journalistischen Kollegen, aber auch bei den sonstigen professionellen Beobachtern des EU-Geschehens mit großen Fragezeichen, um nicht zu sagen mit großer Skepsis bewertet worden sind. Ich will jetzt einen Fall zitieren, der mit Sicherheit fast sogar der spektakulärste werden könnte. Die Französin Sylvie Goulard, eine Vertraute des französischen Präsidenten, ist eine untadelige Europäerin, hochgeeignet für das Ressort, was ihr eigentlich zugedacht ist. Aber sie hat in ihrer Vorgeschichte als Parlamentarierin ein paar Verträge eingegangen, die sie zwar ausgewiesen hat, wo sich dann aber jeder fragt, braucht eine Europaparlamentarierin eigentlich noch einen Vertrag mit einem Think Tank über 10.000 Euro pro Monat? Das wird mit Sicherheit in der Befragung ein ganz großes Thema werden. Und das hat natürlich was mit der moralischen und professionellen Integrität zu tun. Das hat mit der Qualifikation überhaupt nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass die Qualifikation von Frau Goulard von irgendeinem der Befrager in Zweifel gezogen wird. Aber das ist nun mal heute Politik. Es reicht nicht nur, dass man die nötige Qualifikation mitbringt, sondern man muss auch die nötige Integrität mitbringen.
Und genau da stellen sich ja auch viele Bürgerinnen und Bürger die Frage, warum die einzelnen EU-Staaten Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Das könnte man ja alles viel leichter haben, wenn man Leute nimmt, bei denen man weiß, okay, die haben auf jeden Fall eine weiße Weste.
Also wenn man von der Milch der frommen Denkungsart genossen hat, dann würde man wahrscheinlich genauso vorgehen wollen. Aber ich nehme jetzt mal 2 Beispiele von osteuropäischen, mitteleuropäischen Regierungen. Herr Orban ist als ungarischer Ministerpräsident seit Jahren über Kreuz mit der Europäischen Kommission, weil ihm Kritik von dort entgegenschlägt für die Politik, die er zu Hause betreibt. Die Partei, die in Polen mit absoluter Mehrheit regiert, die PiS, und von Herrn Kaczynski immer noch gesteuert und beeinflusst wird, ist in einem Verfahren drin, wo die Europäische Kommission nachprüfen soll, ob die rechtsstaatlichen Standards noch halten. Also wenn ich in der Situation des polnischen Ministerpräsidenten, des ungarischen Ministerpräsidenten wäre, dann würde ich doch nicht gegenüber Brüssel besonders freundlich auftreten, sondern ich würde versuchen, da so eine Art trojanisches Pferd reinzubewegen, das dann hinterher meine eigenen Interessen dort umso härter, umso konsequenter, womöglich mit Vetosituationen zu vertreten weiß und nicht einfach einen Herrn Saubermann oder eine Frau besonders nett nach Brüssel schicken.
Wobei Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, dann ja hätte sagen können, Moment mal, dieser Kandidat, diese Kandidatin, das geht so aber nicht. Hat sie aber in den Fällen nicht gemacht.
Ja, wobei man da jetzt, ich bin da ein bisschen zögerlicher geworden, je länger ich dazugeschaut habe. Juncker hat das genau vor 5 Jahren so gemacht. Der hat im Vorfeld Kandidaten an die Regierung zurückverwiesen und hat gesagt, der kommt mir nicht in die Kommission rein. Frau von der Leyen ist nicht diesen Weg gegangen. Heißt das aber, dass sie nachlässiger, weicher ist, oder heißt das nicht, dass sie vielleicht genau die Kleiderordnung, die da heißt, in letzter Instanz entscheide nicht allein ich, sondern das Europäische Parlament, respektiert hat? Also im Grunde den Ball den Parlamentariern, die ja genau da stolz drauf sind und genau darauf erpicht sind, dieses Verfahren zu steuern, zurückgespielt hat und gesagt hat, dann macht ihr erstmal, dann kann ich immer noch, wenn ihr hinterher Bedenken habt, mit guten Argumenten, in dem Fall in Warschau und in Bukarest, vorstellig werden und sagen, ihr müsst da was tun. Diese Kandidaten kommen hier nicht durch.
Das heißt also, wenn ich das mal zusammenfassen darf, das Verfahren der Kommissionsbildung wäre, wenn Ihre Deutung stimmt, damit im Prinzip demokratischer geworden.
Ja, ich glaube schon. Das wäre eher noch ein Schritt voran. Ja. Es ist vielleicht Juncker mit seiner ganzen Erfahrung, was europäische Politik angeht, das sind ja Jahrzehnte, die da kumuliert und geballt in dieser Person auftraten, der ist vielleicht auch ein Stück weit maskuliner vorgegangen, ein Stück weit machtbewusster vorgegangen, während von der Leyen eher gesagt hat, na ja, ich muss das ja gar nicht. Die erste Hürde, die jeder Kandidat nehmen muss, sind die Ausschüsse im Europäischen Parlament. Ich lasse diesen Ausschüssen das Recht und kann dann hinterher unter Berufung auf die Entscheidung in den Hauptstädten eigentlich viel, viel leichter und schneller nachverhandeln. Hat ja in diesen 2 Fällen auch so geklappt. Ich habe einen Fall genannt, wo es unendlich viel schwieriger werden würde, sollte tatsächlich das Parlamentshearing dazu führen, dass man zum Beispiel eine Sildigula ablehnt. Denn dann wird sich Frau von der Leyen ausgerechnet mit dem Mann anlegen müssen, ja, der ja im Grunde genommen alles dafür getan hat, dass sie Kommissionspräsidentin geworden ist, nämlich dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.
Joachim Fritz van Name von der Bertelsmann Stiftung im Interview des Deutschlandfunks. 23.33 Uhr wird es gleich. Sebastian Kurz ist der große Gewinner der Parlamentswahl in Österreich. Seine ÖVP hat deutlich gewonnen. Doch auf den Jubel folgen nun schwierige Verhandlungen. Denn theoretisch sind 3 Regierungsbündnisse möglich. 3 Koalitionen hätten eine Mehrheit im Parlament. Doch alle 3 Varianten bringen ihre Schwierigkeiten mit sich. Der Tag nach der Wahl, zusammengefasst von Sirjan Govedareza.
Am Tag 1 nach der Wahl gibt es erste personelle Konsequenzen. Thomas Trotzter, Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten, trat gegen Mittag vor die Presse.
Ich habe mich entschieden, meine Funktion als Bundesgeschäftsführer zurückzulegen. Ich glaube, dass das gestrige Wahlergebnis eine grundlegende Neuaufstellung nach sich ziehen muss.
Mit knapp 22% hatte die SPÖ bei der Nationalratswahl ihr bisher schlechtestes Bundeswahlergebnis seit 1945 erreicht. Damit fuhr Spitzenkandidatin und Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner zusammen mit der EU-Wahl ihre 2. Niederlage als Parteichefin innerhalb weniger Monate ein, trotz Ibiza-Affäre. Die SPÖ ist dennoch rechnerisch ein möglicher Koalitionspartner für den Sieger des gestrigen Wahlabends, die ÖVP von Sebastian Kurz. Politikwissenschaftlerin Katrin Prapotnik sagt, erstmal abwarten.
Das sind die Emotionen noch sehr, sehr hoch. Auch die Emotionen zwischen SPÖ-Spitze und ÖVP-Spitze, wie wir gestern noch in den ORF-Diskussionen gesehen haben. Das muss jetzt erst einmal ein bisschen sacken und dann wird man erst schauen, wie es weitergeht.
Emotional geht es auch beim anderen großen Verlierer dieser Wahl zu, der rechten FPÖ. Nach der gestrigen Wahlschlappe hat die Partei bereits signalisiert, dass sie für eine Regierungsbildung nicht zur Verfügung stehe und einen Neustart aus der Opposition heraus erwäge. Dieser Neustart könnte bereits morgen beginnen und ein parteiinternes Erdbeben auslösen. Dennis Tag, der Parteivorstand, und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache könnte ein Parteiausschluss drohen. Gottfried Waldhäusel, FPÖ-Landesrat aus Niederösterreich, formuliert das so.
Ich glaube, dass die FPÖ den Weg ohne Heinz Strache beschreiten wird müssen, damit wir auch künftig wieder glaubwürdig und moralisch glaubwürdig sind.
Neben der Ibiza-Affäre im Mai hat Strache sich auf den letzten Wahlkampfmetern in die sogenannte Spesen-Affäre verstrickt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Untreue und verdächtigt ihn, private Ausgaben über die Partei abgerechnet zu haben. Aus FPÖ-Sicht einer der Gründe für ihr schlechtes Abschneiden bei der Wahl. Die Parteibasis ist entsprechend sauer und der Ruf Strache muss weg wird immer lauter, sagt auch Politikwissenschaftlerin Katrin Prapotnik.
Die Zeichen stehen deutlich in diese Richtung. Allein wenn ich mir anhöre, was die Funktionäre und Funktionärinnen hier jetzt sagen, das ist doch eine ganz andere Lage, als wenn wir uns zurückerinnern an das Ibiza-Video. Nämlich da hat man auch die Leistungen von HC Strache für die Partei hervorgehoben. Jetzt Spesenskandal ist das deutlich kritischer.
Die großen Gewinner dieser Wahl sind die ÖVP von Sebastian Kurz und die Grünen. Und seit gestern wird eine mögliche schwarz-grüne Koalition ausgiebig diskutiert. Kann das inhaltlich zusammenpassen? Wer müsste sich auf wen zubewegen? Während die Grünen sich kämpferisch geben und eine radikale Kurskorrektur von den Konservativen einfordern, lässt sich Sebastian Kurz nicht in die Karten schauen. Er wolle als erstes mit allen im neuen Parlament vertretenen Parteien sprechen, betonte er immer wieder. Andreas Kohl war früher Fraktionsvorsitzender der ÖVP und kennt die Partei wie seine Westentasche. Eine Koalition mit den Grünen will er nicht ausschließen.
Schwarz-Grün ist eine reale Option. Das habe ich gestern gesagt, das sage ich heute. Ich sage nicht, dass es kommen wird.
Aber wie soll das funktionieren? Die inhaltlichen Positionen der beiden Parteien unterscheiden sich teilweise erheblich, etwa bei den Themen Klimaschutz, Sozialpolitik und Migration. Er selbst habe 8 Koalitionen in seinem Leben verhandelt, sagt Andreas Kohl dazu, und keine Partei sei unverändert aus diesen Verhandlungen herausgekommen. So könnte es auch zwischen der ÖVP und den Grünen laufen.
Bei den Themen und den großen Blöcken gibt es Übereinstimmung, bei den Mitteln muss man sich aufeinander zubewegen.
Österreich nach der Wahl, Sirjan Govedaritsa berichtete. Bei einem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sind 2 Menschen gestorben, Michael Lehmann berichtet.
Nach Angaben aus dem Bürgerschutzministerium in Athen fanden Ermittler Hinweise, dass die Flammen durch ein Unglück in einer Küche in einem der Wohncontainer des völlig überfüllten Camps ausgebrochen war. Bei dem Unglück wurde eine Frau getötet. Nach ihrem vermutlich ebenfalls im Feuer gestorbenen Kind wird noch gesucht. Nach Ausbruch des Feuers im Flüchtlingslager Moria gestern am frühen Abend hatten junge männliche Migranten mit Gewalt, unter anderem auch mit Steinwürfen gegen Polizisten, protestiert. Die Stimmung in dem umstrittenen Flüchtlingslager sei extrem aggressiv, berichten Einsatzkräfte heute Vormittag. Viele Familien mit Kindern haben die vergangene Nacht deshalb außerhalb des Lagers im Freien verbracht. Mit etwa 13.000 Bewohnern ist das Registrierungszentrum auf Lesbos mehrfach überbelegt. Da die Zahl der neu auf die griechischen Inseln aus der Türkei flüchtenden Menschen in den vergangenen Wochen stark gestiegen war, ist der Druck auf die griechische Regierung groß, schnell für eine spürbare Entlastung zu sorgen.
In New York ist heute die Generaldebatte der Vereinten Nationen zu Ende gegangen. Peter Mücke.
2 Tage nach der Präsidentschaftswahl in seinem Land nutzte der afghanische nationale Sicherheitsberater Hamdullah Mohib seine Rede vor den Vereinten Nationen, um eine Warnung an die Taliban-Rebellen auszusprechen. Begleitet uns in den Frieden oder wir werden euch weiter bekämpfen, sagte er am Abschlusstag der UN-Vollversammlung. Sein Land kämpfe an der Frontlinie des Terrorismus, damit andere Länder in Frieden leben könnten. Für Nordkorea hielt UN-Botschafter Kim Song die Rede vor der Vollversammlung. Er beschuldigte die USA, durch politische und militärische Provokationen die Atomgespräche mit seinem Land zu gefährden. Seit dem historischen ersten Treffen zwischen den beiden Ländern habe es nur wenig Fortschritte gegeben. Man sei in einem Teufelskreis wachsender Spannungen gefangen. Es liege jetzt an Washington, ob sich die Krise weiter verschärfe. US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche ein weiteres Treffen mit Nordkorea vage in Aussicht gestellt. Es könne bald passieren, sagte er, ohne Einzelheiten zu nennen.
Nach heftigen Protesten aus der Bevölkerung hat ein russisches Berufungsgericht eine Haftstrafe für den Schauspieler Pavel Ustinov zu einer Bewährungsstrafe umgewandelt. Sabine Stör.
Der 24-jährige Schauspieler Pavel Ustinov erklärte vor dem Gericht in die Mikrofone der Medien kämpferisch, er akzeptiere das Urteil nicht und werde weiter in Berufung gehen. Er habe kein Verbrechen begangen. Der Mann mit dem feingliedrigen Gesicht und kurzgeschorenen Haaren wirkte erleichtert und erschöpft zugleich. Mit einem Jahr auf Bewährung hat das Gericht sein Strafmaß deutlich abgemildert. Ursprünglich lautete das 3,5 Jahre Straflager. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, bei einer ungenehmigten Demo im Sommer in Moskau einem Nationalgardisten den Arm ausgekugelt zu haben. Und zwar als eine Gruppe der Sicherheitsleute den unbeteiligt herumstehenden Ustinow zu Boden gedrückt, geprügelt und dann festgenommen hatte. Ein im Netz zugängliches Video der Festnahme zeigt von der Gewalt gegen die Sicherheitskräfte nichts. Der Richter hatte sich zunächst aber geweigert, das Video als Beweismittel aufzunehmen und es heute anerkannt. Weil viele an die Unschuld Ustinows glauben, sind nach offiziellen Angaben gestern 25.000 Menschen bei der Aktion »Lasst sie frei« auf die Straße gegangen. Die diesmal genehmigte Demo in Moskau galt auch allen anderen politischen Gefangenen.
Mit der eigenen Rufnummer den Anbieter wechseln wird künftig günstiger. Das hat die Bundesnetzagentur heute möglich gemacht. Einzelheiten von Jörg Sauerwein.
Die Rufnummer von einem Mobilfunkanbieter zu einem anderen mitzunehmen, verursacht Kosten. Bisher geben die Unternehmen diese Kosten häufig an ihre Endkunden weiter und stellen für die sogenannte Portierung rund 30 Euro in Rechnung. Im konkreten Fall hat die Bundesnetzagentur jetzt überprüft, wie viel Geld Vodafone für die Portierung von anderen Anbietern verlangt. Im europäischen Vergleich eindeutig zu viel, lautet das Urteil der Bonner Behörde. Die hat entschieden, Vodafone darf anderen Mobilfunkanbietern künftig nicht mehr als 3,58 Euro netto in Rechnung stellen, wenn ein Kunde mit seiner Rufnummer zur Konkurrenz wechseln will. Auch wenn es sich erstmal nur um eine Entscheidung gegenüber Vodafone handelt, spricht man bei der Bundesnetzagentur von einem Fall mit Signalwirkung. Auch andere Mobilfunkanbieter müssen sich jetzt an dieser Preisobergrenze orientieren. In einem nächsten Schritt wollen die Marktwächter in nächster Zeit auch die Preise aller Anbieter überprüfen, die sie von den Endkunden verlangen. Nach der jetzigen Entscheidung sei mit deutlichen Preissenkungen zu rechnen, heißt es von der Bundesnetzagentur.
Um 23.41 Uhr der Blick auf die Börse, der neben dem heutigen Tag auch den ganzen Monat in den Fokus nimmt. Dorothee Holz.
Ein kleines Plus am letzten Handelstag im September. Der DAX zog um 0,4% an auf 12.428 Punkte. Dieser September bleibt aber insgesamt bemerkenswert, denn wer an die Börsenstatistik glaubt, hat mit einem sehr schwachen Monat gerechnet. Der deutsche Aktienmarkt konnte sich aber um fast 500 Punkte verbessern. Dabei gab es nicht etwa weniger, sondern mehr Probleme. Durch den Angriff auf saudische Ölanlagen wuchs die Angst vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Ob auch der Oktober golden wird, hängt von den Entwicklungen im Handelsstreit und vom Brexit ab. Die Gefahr ist immer noch nicht gebannt, dass Großbritannien am 31.10. ohne Deal aus der EU ausscheidet. Und im Handelsstreit scheint die Lage auch eher zu eskalieren. Angeblich plant die US-Regierung, chinesische Firmen von der Wall Street auszuschließen. Der September war für ThyssenKrupp kein guter Börsenmonat. Das Traditionsunternehmen ist aus dem DAX geflogen und hat seinen Chef Guido Kerkhoff nach nur gut einem Jahr gefeuert. Nachfolgerin wird die bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Martina Merz. Sie wurde nicht mit Vorschusslorbeeren begrüßt, denn die Aufgabe ist sehr schwierig. ThyssenKrupp steckt in der größten Krise seiner 200-jährigen Geschichte. Für RWE hat der September auch große Veränderungen gebracht. RWE galt mit seinen Kohlekraftwerken lange als einer der größten Umweltsünder Europas. Nun übernimmt RWE von E.ON die erneuerbaren Energien und wechselt ins grüne Fach. RWE wird zu einem der größten Produzenten von Ökostrom. Die Aktien gehören dieses Jahr zu den DAX-Favoriten.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher soll der Einkauf von gesünderen Lebensmitteln bald einfacher werden. In Zukunft können Waren mit dem sogenannten Nutri-Score gekennzeichnet werden. Es ist allerdings keine verpflichtende Kennzeichnung. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Es soll bunter werden auf den Lebensmittelverpackungen. Von einem bedenkenlosen dunkelgrünen A über ein durchschnittliches gelbes C bis hin zu einem warnenden E in dunkelrot. Das farbige und von vielen favorisierte Nutri-Score-Logo soll Verbraucherinnen und Verbrauchern beim Einkauf eine bessere Orientierung bieten und eine gesündere Ernährung erleichtern.
Wir brauchen also verständliche, erweiterte Nährwertkennzeichnungen auf der Vorderseite der Verpackung. Das ist der Wunsch, auch der politische Wunsch, auch mein politischer Wunsch.
Es ist nicht nur dieser politische Wunsch, wie es Bundesernährungsministerin Julia Klöckner formuliert, sondern vor allem der Verbraucherinnen und Verbraucher. In einer von ihr in Auftrag gegebene Konsumentenbefragung sprachen sich die meisten für den Nutri-Score aus und nun auch die CDU-Politikerin.
Er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Das kennen wir zum Beispiel auch bei Elektrogeräten. Und klar ist aber auch, der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann.
Das Nutri-Score-Modell, das in Frankreich bereits sehr verbreitet ist, verrechnet den Gehalt an Zucker, Fett und Salz mit empfehlenswerten Ballaststoff- oder Proteinanteilen. Am Ende sticht auf einer fünfstufigen Skala ein farbiger Buchstabe heraus, der bei einem ungünstigen Nutri-Score signalisieren soll, lieber nicht in großen Mengen verzehren. Einzelne Unternehmen benutzen bereits diese Farbskala. Klöckner will nun mehr Unternehmen dazu bringen und eine Verordnung vorlegen, die eine Logoplatzierung auf der Vorderseite gesetzlich regeln soll.
Ich meine, wir haben bisher mit dem, was wir jetzt haben, einen Durchbruch, aber wir sind noch nicht am Ende. Auch das will ich sagen, wir müssen damit durchs Kabinett. Die Wirtschaft steht nun in der Pflicht, dass sie dem Wunsch der Verbraucher entspricht.
Denn Unternehmen können zum Nutri-Score nicht verpflichtet werden. Alles bleibt freiwillig. Eine Pflicht wäre nur auf europäischer Ebene möglich. Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Deutschland fordert deshalb, das Nutri-Score-Modell müsse europaweiter Standard werden und
wenn Frau Klöckner es wirklich ernst meint in ihrem Kampf gegen Fehlernährung und Fettleibigkeit, dann darf es natürlich hier jetzt nicht stehen bleiben. Das ist ein wichtiger erster Schritt, eben diese Nutri-Score voranzubringen. Aber dann muss sie auch die anderen zwei Maßnahmen verfolgen, die die Weltgesundheitsorganisation und eigentlich sämtliche Experten auf dem Gebiet empfehlen. Und zwar muss sie das Kindermarketing für unausgewogene Lebensmittel beschränken. Und sie muss auch eine Limo-Steuer einführen, also gesetzliche Anreize schaffen, finanzielle Anreize schaffen, um gesündere Ernährung zu fördern.
Kritik am Nutri-Score selbst kommt indes vom Lebensmittelverband, dem Interessenvertreter der Lebensmittelbranche. Eine sinnvolle Bewertung könne nur mit Blick auf das gesamte Ernährungsverhalten am Tag, nicht aber für ein einzelnes Produkt erfolgen, heißt es in einer Mitteilung.
Die Grenzkontrollen zu Österreich werden verlängert, dies hat der Innenminister kürzlich bekannt gegeben. Nun will er auch die sogenannte Schleierfahndung intensivieren. Beides bringt ihm Kritik ein. Gudula Geuter berichtet.
Kritik kommt aus Teilen der Koalition und der Opposition, und zwar nicht nur zu den verlängerten Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. Auch, dass bundesweit die Schleierfahndung ausgeweitet werden soll, stößt auf Widerspruch. Das hatte am Abend Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt. Ein Sprecher bestätigte, die Anordnung solle nun zügig umgesetzt werden. Um wie viel mehr Bundespolizisten dann in den 30 Kilometern entlang den deutschen Grenzen kontrollieren sollen, ob diese illegal überschritten wurden, wollte er aus taktischen Gründen nicht sagen. Ende vergangener Woche hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass die stationären Kontrollen an der Grenze zu Österreich erneut um ein halbes Jahr verlängert werden. Die Grüne Irene Mihalic sieht hier im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio ein Problem.
Also ich sehe nicht, dass die Grenzkontrollen in irgendeiner Art und Weise noch so aufrechterhalten werden können, weil der Migrationsdruck an den Grenzen ist bei weitem nicht mehr so hoch, wie er einmal war. Die Zahlen sind zurückgegangen und darauf muss auch das Bundesinnenministerium entsprechend reagieren.
Tatsächlich sollen solche Kontrollen nach dem Schengener Abkommen absolute Ausnahme sein. Deutschland hat sie 2015 an Grenzübergängen zu Österreich eingeführt und, wie auch andere Staaten, immer wieder verlängert. Entgegen dem Gedanken eines Europa mit Reisefreiheit kritisiert die grüne Innenpolitikerin. Auch die SPD zeigt sich skeptisch. Es sei grundsätzlich richtig, die Grenzen zu sichern, betont gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschlands Fraktionsvize Eva Högel. Offene Grenzen seien aber ein hohes Gut und eine Errungenschaft. Über Grenzkontrollen solle deshalb besser nicht einseitig entschieden werden, sondern in Abstimmung mit den europäischen Partnern und den Bundesländern. Das Innenministerium begründet die weiteren Kontrollen mit 26.500 illegalen Einreisen, die in diesem Jahr festgestellt worden seien. Der Trend gehe also an sich erfreulicherweise seit mehreren Jahren nach unten, hatte Alter die Anordnung begründet. Aber
nichtsdestotrotz ist die Bewertung für die Entscheidung zu Grenzkontrollen auch immer davon abhängig, ob es mit dem gegenwärtigen Stand vertretbar ist, auf diese Maßnahmen zu verzichten. Und wir kommen im Moment zu dem Ergebnis, dass das noch nicht der Fall ist.
Der Sprecher betonte zu den festgestellten illegalen Grenzübertritten,
dass etwa 2/3 der Feststellungen im Rahmen der Schleierfahndung festgestellt werden. Und das gibt Anlass, auch noch mal über intensivere Maßnahmen nachzudenken.
Auch das allerdings stößt an europarechtliche Grenzen, betont die Grüne Mihalic.
Diese Schleierfahndungsmaßnahmen dürfen eben nicht eine de facto Wirkung von stationären Grenzkontrollen haben. Das heißt, wenn unterm Strich sowieso fast jeder Einreisende in irgendeiner Art und Weise mit einer Kontrolle rechnen muss oder kontrolliert wird im Rahmen der Schleierfahndung, dann ist auch das europarechtswidrig und das hat die Europäische Union auch schon entsprechend beanstandet. Insofern ist es ein gefährlicher Versuch von Horst Seehofer, stationäre Binnengrenzkontrollen mit einer Verstärkung bei der Schleierfahndung umgehen zu wollen.
Die Maßnahmen, die jetzt von der Bundespolizei durchgeführt werden, werden nicht wirkungsgleich sein.
antwortet knapp Seehofers Sprecher Steve Alter, während der Minister selbst das Argument schon im Juli grundsätzlich in Frage gestellt hatte.
Diese Argumentation wäre umso schlüssiger der Kommission, je stärker sie dafür sorgen würde, dass der Schengen-Raum und die Außengrenzen Europas geschützt werden.
Nachgedacht werde aber darüber, ob die Schleierfahndung nicht umgestaltet werden solle, auf großen Straßen also auch über den 30-Kilometer-Radius kontrolliert werden dürfe. Während Irene Mihalic schon jetzt die Bundespolizei überlastet sieht.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise, dieser Halbsatz, leitete heute vor 30 Jahren in Prag das Ende der DDR ein. Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher machte damals öffentlich, dass die Ausreise der Botschaftsflüchtlinge genehmigt war. Dort, wo er diesen Satz sprach, da war heute Bundesaußenminister Heiko Maas zu Gast, erinnerte gemeinsam mit ehemaligen Flüchtlingen. Klaus Remme berichtet.
Kurz bevor Heiko Maas den Balkon der deutschen Botschaft in Prag betritt, ist dort noch alles ruhig. Drinnen, im Kuppelsaal, wo damals Stockbetten standen, wird angestoßen und unter dem Balkon flanieren Besucher, darunter viele ehemalige Flüchtlinge. Wenig später ist das Gedränge groß, geschichtsträchtig ist der Balkon sicherlich. Groß ist er sicherlich nicht.
Would you please have the kindness to move in and then take the food from inside out?
Sie kann energisch sein, die Sprecherin des Bundesaußenministers. Ehemalige Flüchtlinge mit dem Minister auf dem Balkon, gefilmt werden soll von drinnen nach draußen, so stellt sie sich das vor.
I get angry if you don't move backwards.
Es sortiert sich dann alles. Heiko Maas steht zusammen mit dem damaligen Kanzleramtschef Seiters und ehemaligen Flüchtlingen auf dem Balkon, der für immer mit Amtsvorgänger Hans-Dietrich Genscher verbunden sein wird. Ich war jung, sagt Maas, ich habe das im Fernsehen verfolgt. Und weiter.
Bei der Wiedervereinigung, gut, der große Moment war der 9. November, die Nacht, als die Mauer gefallen ist. Aber ich würde mal sagen, der zweite magische Moment, das war hier.
Rolf Mahlke steht neben Maas. Er kann von damals erzählen.
Die Botschaft ist so wie ein zweiter Geburtsort, kann man sagen. Ja, ja, da hat das Leben nochmal neu angefangen. Und das ist wie, ja, so ein kleines bisschen wie Gottesdienst, wenn man hierher kommt. Und man frischt nicht nur die Erinnerung auf, sondern man erfindet sich ein bisschen neu.
Peter Christian Bürger war seinerzeit Flüchtlingssprecher. Er versucht, die Menschen, die damals auf dem Gelände der Botschaft Schutz suchten, einzuordnen.
Heute wird das manchmal so weich gespielt, ja, die Abenteurer und was weiß ich und so weiter. So war das nicht. Also viele von uns hatten vorher Haft oder Repressionen durch die Ausreiseanträge, Berufsverbote und so weiter. Wir haben in der DDR schlimme Dinge erlebt und natürlich dem System kein Wort mehr geglaubt.
Es gibt vieles in Europa, was die Menschen alles als selbstverständlich empfinden.
Ganz genau.
Und nichts davon ist selbstverständlich. Davon können Sie erzählen.
Darin sind sie sich einig auf dem Balkon, dass es sich lohnt, für die Demokratie zu kämpfen. Nach ein paar Minuten drängt es den deutschen Außenminister dann aber ins Innere. Noch schnell das Unvermeidliche und dann war es das auch mit dem Balkon, so als wolle er vermeiden, hier zu einer blassen Kopie Genschers zu werden.
Das ist nicht mein Handy, sondern das war eine reine Dienstleistung.
In ruhigerem Rahmen unterhält man sich dann noch kurze Zeit mit Kameras und Mikrofonen im Raum. Peter Christian Bürger erzählt dann noch schnell die Geschichte von einem Syrer, der seinerzeit in der deutschen Botschaft in Damaskus eine Spende in beträchtlicher Höhe für die Botschaftsflüchtlinge abgegeben habe.
Stell dir mal vor, ob dieser Mann jetzt noch lebt oder nicht lebt, weiß man ja nicht. Aber sein Sohn oder seine Enkel oder was weiß ich, die sind jetzt aus dem Krieg hierher geflohen nach Deutschland und kommen hier an. Und dann erleben die hier so eine Ablehnung.
Das dürfe man ja nun nicht verallgemeinern, mahnt Rudolf Seiters. Auch Maas sagt, da müsse man aufpassen. Stimmt, konzidiert Bürger, aber er schäme sich. Ein hochaktueller politischer Moment, der aus dem Rahmen von Grußworten, Erinnerungen und der Würdigung deutsch-tschechischer Beziehungen fiel.
Klaus Remme berichtete aus Prag. 23:54 Uhr, der Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau mit Katrin Baumhöfer.
Viele Zeitungen kommentieren die Verhandlung über die Musterfeststellungsklage gegen VW. Die Braunschweiger Zeitung erscheint in der Stadt, in der sie geführt wird. Sie schreibt: Für Volkswagen steht sehr viel Geld und, was vielleicht noch wichtiger ist, Kundenvertrauen auf dem Spiel. Jeder Beklagte hat das Recht, vor Gericht für seine Interessen einzutreten. Das gilt auch für VW. Aber der Druck ist enorm. Der Industrieriese bekäme ein gewaltiges Imageproblem, wenn der Eindruck entstünde, er versage seinen Kunden, darunter vielen kleinen Leuten, ihr gutes Recht. In dem Verfahren geht es um weit mehr als um VW-Kunden, betont die Neue Osnabrücker Zeitung. Es ist die Bewährungsprobe für das kaum ein Jahr alte Gesetz, das einer für alle Klagen ermöglicht hat. Mit der Lex VW will die Bundesregierung Verbrauchern helfen, ihre Ansprüche gegen Konzerne einfacher und risikoloser durchzusetzen. Das war notwendig. Die Nürnberger Nachrichten sehen in der Musterfeststellungsklage dennoch ein stumpfes Schwert. In der Manier eines zahnlosen Tigers erwirkt sie keinen durchsetzbaren Rechtstitel, sondern ausschließlich die Feststellung, dass den Betroffenen Unrecht getan wurde. Die Süddeutsche Zeitung blickt auf den Umgang mit Ansprüchen in anderen Ländern. In den Vereinigten Staaten wurden Kunden in großem Umfang entschädigt. Und selbst in Australien hat sich VW mit Klägern auf einen Vergleich geeinigt. In Deutschland gucken Kunden bisher weitgehend in die Röhre, weil die Wolfsburger sich schlicht verweigern. Zum nächsten Thema nach Österreich. Die Volksstimme aus Magdeburg kommentiert die dortige Nationalratswahl. Österreich hat keinen Inhalt gewählt, Österreich hat eine Marke gewählt. Die Marke Sebastian Kurz. Smarter Schwiegermutterschwarm, der gut reden kann, und Marketing. Selbstmarketing. Spannend wird, wie es jetzt weitergeht. Die Sächsische Zeitung aus Dresden ergänzt: Zu den Erkenntnissen der Abstimmung zählt, dass sich Parteien wie die FPÖ eben doch nicht alles erlauben können. Kurz gewann in etwa so viele Stimmen hinzu, wie die FPÖ verlor. Das zeigt, die Österreicher wollen mehrheitlich einen konservativen Regierungschef, nicht aber unbedingt einen, der mit den Rechtspopulisten paktiert. Mit wem dann, lautet die Frage, über die auch in den Kommentarspalten debattiert wird, etwa in der Taz. In Brüssel, aber auch in der eigenen Partei, erwartet man jetzt, dass Kurz auf die Grünen zugeht. Europapolitisch wäre diese Koalition ein Gewinn, denn außer den Neos steht keine Partei mehr für die europäische Integration als die Grünen. Das Dilemma für Kurz: Will er eine zukunftsgerichtete Politik wagen und dafür auch ein Stück nach links rücken oder die frustrierten FPÖ-Wähler dauerhaft an sich binden? Beides gleichzeitig geht nicht. Die FPÖ will, wie man hört, eher in die Opposition. In diesem Fall müsste Kurz umschwenken, meint die Frankfurter Rundschau. Koaliert er mit den Grünen, kann er nicht die Rechten kopieren. Der unbequeme Platz zwischen den Stühlen, den heute die Sozialdemokraten einnehmen, fiele seiner ÖVP zu.
Die Presseschau von Katrin Baumhöfer. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Ann-Kathrin Büsker. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Tschüss.